Unser heutiges Thema lautet Menschenskinder. Erwachsensein hilft nicht immer. Markus 10, 13 bis 27. Menschenskinder, Erwachsensein hilft nicht immer. Ja, unser Sohn kommt dieses Jahr in die Schule und da muss er auch hinkommen, denn er ist ja schon groß. Ja? Kinder wollen ja immer groß sein, ist ja auch okay. Groß zu sein oder erwachsen zu sein hat aber nicht immer nur Vorteile, das wissen wir alle. Es gibt ja sogar den Ausspruch, der sagt, Kinder sind manchmal die besseren Erwachsenen. Auch sehr interessant, denn bei manchen Eigenheiten, die Kinder haben, kann sich so mancher Erwachsener vielleicht eine Scheibe abschneiden. Und das ist auch der rote Faden durch unseren heutigen Predigttext. Jesus stellt heute Erwachsenen Kindern als, also Kinder als Vorbild vor. Darum das Thema heute, Menschenskinder, denn das könnte er da auch sagen. Es klappt mal wieder nicht so mit seinen Jüngern. Menschenskinder, erwachsen sein hilft nicht immer. Markus 10, 13 bis 27 und wir gehen wie gewohnt einfach durch den Text. Ja, wir haben jetzt heute in dem Text gar keine lange Einleitung, was heißt, er ging von dort weg und kam dahin, sondern es geht hier direkt los. Es kamen einige Leute zu Jesus. Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre, aber seine Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Also seine Jünger übernehmen hier so die Rolle, wie soll man sagen, der Security, ja, der Türsteher, so nach dem Motto, ja, hier kommst du jetzt nicht ran. Ja. Sie sind die wichtigen Männer hier, die bestimmen, wer zu Jesus darf und wer nicht. Ja, das ist für Jesus ein gewisses Problem, das zeigt sich dann in Vers 14. Er sieht seine Jünger überhaupt nicht in dieser Rolle und bringt das dann auch deutlich zum Ausdruck. Hier heißt es dann in Vers 14, als Jesus es bemerkte, wurde er zornig und sagte zu den Jüngern, lasst die Kinder doch zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Also er wurde zornig. Ich habe das jetzt hier sehr sachlich gelesen, weil Jesus war wahrscheinlich ein bisschen anderer Tonfall und mehr Druck dahinter. Er war angefressen, weil seine Jünger hier die Türsteher spielen. Und das will Jesus nicht. Denn es ist radikal falsch, so falsch, dass das Richtige schon fast wieder hinten hochkommt, sagen wir bei uns im Schwäbischen. Ne? Das haben wir dann hier in Vers 15. Dort heißt es, ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt schenken lässt, wie ein Kind, Entschuldigung, wer sich Gottes neue Welt nicht, also nicht schenken lässt, wie ein Kind, wird niemals hineinkommen. Die Jünger sind geprägt von der damaligen Zeit, da zählten Kinder nicht so viel. Leider ist das heute ja teilweise noch genauso. Und deswegen halten sie die Kinder mal fern und Jesus stellt ihnen jetzt die Kinder gegenüber und sagt, Freunde, wenn ihr nicht werdet wie diese Kinder, kommt ihr niemals ins Reich Gottes. Damit meint Jesus jetzt nicht, dass sie wieder klein werden und jung werden müssen wie Kinder, ne? Also darum geht's nicht, das merken wir, es wäre sonst eine komische Aussage. Es geht Jesus aber um die Art, um gewisse Verhaltensweisen, die Kinder an den Tag legen. Hier geht es darum, dass sich Kinder recht einfach was schenken lassen. Er sagt ja hier, wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, der wird dort nie hineinkommen, wird nie ewiges Leben haben. Erwachsene haben manchmal Probleme damit, sich was schenken zu lassen. Oh, ging doch auch, wäre doch nicht nötig gewesen und, ne? Das ist einem manchmal peinlich, ist abhängig. Kindern macht das überhaupt nicht, sie lassen sich gern beschenken. Und darum nimmt Jesus hier Kinder als Vorbild und sagt den Jüngern da praktisch, was ihr euch gerade hier geleistet habt, das war absoluter Mist. Nehmt euch ein Beispiel an diesem Kind. Und dann nimmt er das Kind dann zu sich auf die Arme oder in die Arme, ne, legt ihnen die Hände auf und segnete sie. Darum wollten die Leute die Kinder zu Jesus bringen. Es heißt hier am Anfang, sie wollten, dass er sie berührt. Da geht es eigentlich um eine Segnungshandlung. Und die Jünger wollten das vermeiden. Und das hat Jesus nicht zugelassen. Da wurde mal richtig deutlich. Bums. Ja, ich wurde ja mal konfirmiert, also habe eine Konfirmation hinter mir. Und ich muss zugeben, meine Motivation war die Kohle, die es da gab. Und da kam tatsächlich so viel Geld für mich rum, dass ich mir eine Stereoanlage kaufen konnte, die echt so Top-Level war. Und bis heute tadellos funktioniert, sie steht immer noch in unserem Wohnzimmer. Also das war so meine Motivation. Ich kam enorm viel Geld geschenkt. Das war damals so bei der Konfirmation. Es war dann bei uns im Dorf auch so, dass immer aufgeschrieben wurde, wer was wie viel geschenkt hat, dass man dann, wenn der andere Konfirmation hat, genauso viel schenken kann. Oder man konnte überprüfen, ob jemand, den man schon beschenkt hatte, genauso viel schenkte oder weniger. Also das war jetzt im Nachhinein, finde ich das, ist das ein sehr interessantes, man könnte vielleicht sogar sagen, merkwürdiges, kulturelles Phänomen. Also einfach merkwürdig. Denn es ging letztlich ja nicht darum, dass man sich beschenkt oder um Schenken, sondern eigentlich war das ja mehr so ein Tauschgeschäft oder so, ne? Also Erwachsene haben manchmal Probleme damit, sich beschenken zu lassen. Das kann Züge haben, die sind fast peinlich. Ja, und Kinder haben damit eben kein Problem. Und deswegen sagt er hier, werdet wie die Kinder. Nehmt das Reich Gottes an, wie ein Geschenk. Einfach so. Anders kommt ihr nicht hinein. Ihr könnt es nicht irgendwie eintauschen oder kaufen. Ihr könnt es nicht gegen gute Taten und Taten, die den Geboten Gottes entsprechen, eintauschen. Das wird nicht gelingen. Ihr werdet nie auf die gleiche Ebene kommen wie Gott, denn wir sind ja letztlich gar nicht fähig, nach Gottes Geboten zu leben. Deswegen muss es angenommen werden wie ein Geschenk in kindlicher Art aus der Hand des Vaters. Denn er möchte, dass wir zu ihm kommen, so wie Jesus möchte, dass die Kinder her zu ihm kommen, möchte er, dass wir zu ihm kommen. Er möchte uns zu seinen Kindern machen. Am Anfang vom Johannesevangelium heißt es, allen, die Jesus aufnahmen, ihm Vertrauen schenken, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und somit kommen wir zur ersten Botschaft für uns heute Morgen. Die lautet, die richtige Haltung zum ewigen Leben, die ist kindlich. Die richtige Haltung zum ewigen Leben, kindlich. Wir sollen uns beschenken lassen wie ein Kind. Paulus bringt das dann auch den Punkt hier im Epheserbrief. Er schreibt dort, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen. Es gibt nichts, worauf man sich etwas einbilden kann. Es gibt da Situationen, da kann man ein Geschenk fast erwarten, irgendwie, ne? Ostern, Weihnachten, Hochzeitstag, Geburtstag, da ist das ja fast üblich, also eigentlich normal. Da erwartet man ein Geschenk. Bei der Gnade, die Jesus hier beschreibt, ist das, die Paulus hier beschreibt, ist das anders. Niemand hat erwartet, dass Jesus in unsere Welt kommt, dass er Mensch wird, sich für uns opfert, damit wir versöhnt werden mit Gott. Da hat sich ja im Laufe der Zeit einiges zwischen uns und Gott angestaut, ne? Jedes Mal, wenn wir ein Gebot von ihm brechen, treten wir ihm auf den Fuß. Die Gebote sind Ausdruck seines Charakters. Und so kam Jesus, um uns zu befreien aus dieser Gefangenschaft der Sünde, um uns loszukaufen, damit wir Beziehung zu Gott haben können, damit wir Kinder Gottes werden können. Jesus sagt das hier selber. Er bezeichnet sich hier als der Menschensohn und sagt, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Jesus kam, um es zu tun. Es ist ein Geschenk. Niemand hat darum gebeten. Niemand wäre überhaupt auf die Idee gekommen, dass das möglich wäre. Gnade ist mehr als ein Geschenk. Ein Geschenk erwartet man manchmal. Für diese Gnade kann niemand etwas. Niemand hat gebetet darum, niemand hat sie erwartet. Sie kam einfach. Nur von Jesus, vollkommen einseitig. Anders ist es auch gar nicht möglich. Wir kommen nicht mit Gott zusammen. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Man sagt, sündig und wir sind verloren, ne? Wenn wir uns so angucken, da sind wir doch alle irgendwie nett. Ja, wo ist eigentlich das Problem, ne? Ja, das Problem ist einfach das Wesen Gottes, ja? Da möchte ich nochmal auf diese Engel aus dem Propheten Jesaja verweisen. Die habe ich ja schon mal gezeigt, ne? Sie werden Seraphim genannt. Sie haben sechs Flügel und mit vier dieser Flügel verhüllen sie sich. Sie stehen am Thron Gottes, um den Thron Gottes und sie müssen sich verhüllen. Selbst für die Engel, die sündlos sind, ist die Anwesenheit Gottes nicht zu ertragen. Sie müssen sich schützen. Er ist zu heilig. Das heißt dann hier auch in Jesaja 6, Die Engel riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Dann wird beschrieben, dass die Fundamente des Tempels bebten und Jesaja, der das sieht, schreit: Das ist mein Ende, ich bin verloren. Er hält es nicht aus. Das soll uns nicht geschehen. Darum kam Jesus, der Heilige als Mensch, in unsere Welt, um uns mit Gott eins zu machen, um uns zu seinen Kindern zu machen. Von uns aus wäre diese Distanz nicht zu überbrücken. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, als dass von Gott das ausgeht als Geschenk, als Gnade. Denn wir stehen vor dem Gott, der alles sieht, auch jeden Gedanken. Das zeigt sich hier zum Beispiel im 2. Samuel 7, Vers 20. Dort heißt es: Ich brauche dir nichts weiter zu sagen. Du kennst meine innersten Gedanken, Herr, du mächtiger Gott. Wir alle sind ja irgendwie froh, dass wir nicht gläsern sind, ne? Also wenn jetzt hier im Livestream sichtbar wäre, was wir zum Beispiel nur die letzten 3 Wochen alles gesagt, getan und gedacht hätten, das wäre eine gewisse Peinlichkeit jetzt hier im Internet, ne? Ja. Bei Gott sind wir aber gläsern, er sieht alles. Und trotzdem stellt er sich zu uns vor der gesamten unsichtbaren Welt, vor Myriaden von Engeln. Er ist bereit, Jesus tritt vor Gott als Mensch für uns Menschen. Einfach von sich aus, wenn wir das annehmen als Geschenk und ihm nachfolgen, wie die Jünger hier, als seine Schüler, Schülerinnen, Jünger, Jüngerinnen, dann gilt das für uns. Es ist reine Gnade. Niemand kann und soll sich etwas darauf einbilden. Jesus kann es tun. Aber alle, die ihn, Jesus, aufnahmen, alle denen und ihm Glauben schenken, auf ihn vertrauten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das Recht, es geht hier um eine Adoption. Bist du bereit, dich adoptieren zu lassen? Mit allen Rechten, aber auch allen Pflichten. Die Pflicht bedeutet, in der Familie Gottes zu leben, mit Jesus zu leben, in einer anderen Familie mit einem neuen Vater, mit Gott, dem Vater. Herzliche Einladung. Alles ist bereit. Ja, Jesus geht dann noch weiter hier. Nächster Textabschnitt. Da heißt es dann in Vers 17 und 18: Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Hammer, ne? Was muss ich tun, guter Lehrer? Jesus antwortet: Warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Ja, also Jesus erteilt ihm hier erstmal eine Abfuhr, ne? Also ist schon ein bisschen schroff. Da fragt man sich, warum? Der Typ kommt doch so nett. Hallo, guter Lehrer, wirft sich auf die Knie und Jesus sagt: Pass mal auf, hier ist nur einer gut, Gott, ne? Dass das klar ist. Also das ist schon ein bisschen krass. Ja? Der Hintergrund ist eben, wie der Mann Jesus sieht. Er sagt zu ihm: Guter Lehrer. Er sieht ihn als Lehrer, als Rabbi, gab es damals ja in der damaligen Zeit. In Markus 12 wird deutlich, dass diese Rabbis, diese jüdischen Lehrer, sehr stark auf ihr Ansehen und ihre Ehre achteten. Das war ihnen unheimlich wichtig. Jesus legte darauf nie Wert. Er konnte mit diesem Ehrgehabe, dieser Suchtelei nach Ehrerbietung und diesem Stolz nichts anfangen. Er suchte Gottes Ehre. Und darum stellt er hier mal klar: Pass mal auf, so geht das bei mir nicht. Außerdem sieht sich Jesus nicht nur als Rabbi, als Lehrer, als der Messias, er ist der Sohn Gottes. Und das stellt er hier erstmal klar. Ziemlich deutlich so. Ne? Dann lässt er sich aber dann doch auf die Frage dieses Mannes ein. Das haben wir dann hier in Vers 19. Dort sagt Jesus dann: Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht morden, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über einen Mitmenschen sagen, niemand berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann sagt der junge Mann in Vers 20: Lehrer, diese Gebote habe ich alle von Jugend an befolgt. Da klingt so raus, ja, ich wollte jetzt wissen, wie ich hier in den Himmel komme, in die Ewigkeit. Ich dachte, du kannst hier mal was anderes sagen. Sorry, aber das wusste ich alles schon, ne? Also, du sagst mir nichts Neues. Und dann geschieht was Interessantes, haben wir in Vers 21, da heißt es: Jesus sah ihn an und er gewann ihn lieb, heißt es hier. Das ist toll, oder? Jesus gewinnt ihn lieb, obwohl er ihn kaum kennt. Richtig, richtig schön. Und dann sagt er ihm, eines fehlt dir, geh, verkauf alles, was du hast. Gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben und dann komm, folge mir nach. Der Mann war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte, und ging traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Ja, dann war der Mann weg. Sein Problem war also nicht, dass er Gottes Gebote nicht kannte und so weiter, sondern sie waren nicht tief genug in ihm. Diese ganzen Gebote, die Jesus hier beschreibt, beschreiben ja letztlich das Verhältnis zu Mitmenschen. Jesus fasst das in Markus 10, Vers 31 dann so zusammen. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ja. Aber da gab es eben auch Arme in seiner Gegend und er war sehr, sehr reich. Und dann sagt Jesus auch, das ist in Ordnung. Aber nur nach den Geboten zu leben, was du eh nicht schaffst, reicht nicht. Du musst mir nachfolgen. Ich gebe dir das ewige Leben. Dazu musst du dein bisheriges Leben aufgeben. Ich bin der Weg. Folge mir nach. Also es ist schon nicht leicht, ein bisschen harter Tobak, weil der Mann war ja schon fromm und religiös. Und Jesus meint das auch nicht böse, ne? Wir haben ja gerade gesehen, ich zeige es hier nochmal, hier in Vers 21. Jesus gewann ihn lieb. Gerade deshalb sagt er ihm diese unangenehme Wahrheit, denn er liebt ihn. Er möchte, dass er Gottes Kind wird und in die Ewigkeit kommt, das ewige Leben hat. Aber dazu muss er Jesus folgen. Nachfolge. Es geht nicht einfach um Religiosität, ein paar Gebote einzuhalten, sondern dass das Herz, dass wir selber Jesus gehören, adoptiert sind zu seinen Kindern. Es ist ein Lifestyle und nicht einfach nur Einhalten von ein paar Geboten, religiösen Ordnungen, dann gehe ich wieder heim und dann komme ich wieder, sondern es ist mehr. Das war auch für die Jünger Jesu nicht leicht. Das haben wir dann hier ab Vers 23. Dort heißt es, Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an. Also er blickte ihm mal so richtig in die Augen, ne? Weil er sich gedacht hat, bei denen ist das vielleicht auch noch nicht klar. Und sagte dann, wie schwer haben das doch die Besitzenden, in die neue Welt Gottes zu kommen. Die Jünger erschraken über seine Worte, aber Jesus sagte noch einmal, ja, Kinder, es ist sehr schwer, dort hineinzukommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes neue Welt. Da gerieten die Jünger völlig außer sich. Jetzt waren sie entsetzt, weil sie fragten sich, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, wenn es auf die Menschen ankommt, ist das unmöglich. Wir können uns von uns aus nicht retten, habe ich ja gerade gesagt, erklärt. Es ist ein Geschenk. Aber nicht, wenn es auf Gott ankommt. Bei Gott ist alles möglich. Darum sandte er Jesus. Und darum muss sich dieser junge Mann entscheiden, ob er Jesus folgt. Oder ob andere Dinge ihn bestimmen und Zentrum seines Lebens sind. Eben sein Besitz. Es geht um Nachfolge. Nachfolge. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich beobachte immer wieder, dass kleine Kinder sich nicht über das, was sie haben, ihren Besitz, definieren. Die wissen zwar genau, welches Spielzeug ihnen gehört, ne? Also das ist absolut klar. Und da mal jemand anders damit spielen zu lassen, das ist oft echt ein Problem. Sie wissen, das ist meins, das ist meins. Aber sie machen ihren Wert nicht daran fest. Sie definieren sich nicht darüber. Sie messen auch andere Kinder nicht daran, wie viel Spielzeug sie haben oder nicht. Kleine Kinder machen das nicht. Mit der Zeit kommt das dann aber doch. Und im Erwachsenenalter bleibt das dann immer ein Problem. Das ist dann so Erwachsenenkram, ne? Man definiert sich über das, was man hat, über seinen Status. Selber wenn man das nicht tut, tun das dann einfach andere für einen. So ist das eben manchmal. Und das ist ein Unterschied bei Kindern. Kinder tun das nicht. Darum stellt er ja seinen Jüngern hier Kinder als Beispiel vor Augen. Und damit berühren wir auch das Problem hier von diesem Mann, ne? Er definiert sich über das, was er hat. Er hat viel Grundbesitz, heißt es. Den hat er, vielleicht bekommt er den vererbt. Viel Grundbesitz zu haben, galt damals als gewaltiger Segen Gottes. Denn das Land wurde Gott, ja Israel, geschenkt als gelobtes Land. Und viel Land zu besitzen heißt, ich habe viel Anteil am Segen. Reichtum galt, dass man von Gott gesegnet ist. Und Jesus sieht das hier komplett anders. Er sagt, nein, nein, der Reichtum ist dein Gott geworden. Daran hängt dein Herz. Das bestimmt dich. Du sollst aber Gott lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. In Matthäus 6 sagt Jesus, denn euer Herz wird immer dort sein, wo eure Schätze sind. Jesus möchte, dass unser Herz ihm gehört. Er möchte mit uns den Bund für die Ewigkeit schließen. Er kam aus Liebe, er hat Sehnsucht auf Beziehung. Gott, der Vater, möchte uns als seine Kinder. Das war das Problem bei diesem jungen Mann. Nicht einfach, dass er Besitz hatte, reich war, dafür konnte er ja nichts. Aber dieser Besitz, dieser Reichtum machte ihn aus. Es war sein Gott, sein Lebensinhalt, den ihn bestimmte, dem er nachfolgte. Und er soll eben Jesus folgen. Und so kommen wir hier zur zweiten Botschaft für uns heute. Hier geht es jetzt um die falsche Haltung zum ewigen Leben. Und das ist Erwachsenenkram. Eben, dass die kindliche Haltung fehlt. Also vorher hat man, wo Jesus sagt, was ist die richtige Haltung fürs ewige Leben, kindlich. Und hier sehen wir jetzt, was ist die falsche Haltung, wenn eben das kindliche Gemüt fehlt und Erwachsenenkram die Führung übernommen hat. Falsche Haltung zum ewigen Leben. Im Jahr 1964 kam der Staats- und Verwaltungsrechtler und auch Rechtsphilosoph Ernst Wolfgang Böckenförde zu einer sehr interessanten Feststellung. Er sagte, der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist interessant, aber es stimmt. Nehmen wir zum Beispiel den Bereich der Menschenwürde. Wer kann denn Menschenwürde herstellen oder garantieren oder sich dauerhaft vorstellen? Was ist das eigentlich? Woran macht man sie fest? Sehr oft in unserer Geschichte wurde sie an bestimmten Eigenheiten festgemacht. Auch heute gibt es diese Tendenz zu sagen, ja, die Menschenwürde hängt halt daran, dass der Mensch in dem Sinn besonders ist, dass er rational denken und frei bestimmt leben kann und eben jetzt nicht rein instinktgesteuert ist wie ein Tier. Das stimmt. Aber was ist, wenn ein Mensch zum Beispiel im Alter nicht mehr so rational und frei bestimmt handeln und denken kann? Wo ist dann seine Menschenwürde? Also immer, wenn wir die Würde an bestimmten Eigenschaften festmachen, die von uns Menschen kommt, ist das wackelig. Es ist letztlich nicht möglich, Menschenwürde ohne Bezug auf Gott als Schöpfer fest zu zementieren. Unsere Würde hing daran, dass wir von Gott geschaffen sind, geliebt sind und er uns die Beziehung anbietet. Alles andere trägt nicht. Und so gibt es jetzt noch viele Themen und Voraussetzungen, die wir genießen, selbstverständlich voraussetzen, die wir aber gar nicht selbst schaffen können. Und so sollten wir uns heute hier mal folgende Frage stellen. Einfach ehrlich folgende Frage stellen. Was von dem, was ich habe und nutze, stammt tatsächlich rein von mir? Ohne dass ich auf was aufbaue, das andere machten. Stell dir mal ehrlich diese Frage. Du wirst erstaunt sein, wie wenig da am Ende bei rauskommt. Dass wir leben, existieren, verdanken wir unseren Eltern. Das Haus und die Wohnung, die ich hier nutze, die hat jemand anders gebaut. Die Straßen, die Infrastruktur, geht alles nicht auf mich zurück. Unsere Welt und das Ökosystem, das etwas wächst, wenn ich es in den Boden werfe, hat kein Mensch geschaffen. Nutzen wir einfach. Wissenschaftliches Arbeiten, ich hänge gerade in so einer Arbeit drin. Ja, das meiste fußt auf Forschungsstand und Beobachtung von anderen, bis dann die Literatur weniger wird und es praktisch dann nur noch einen selbst gibt und man wirklich forscht, ist oft ein weiter Weg. Ohne die Basis von anderen wäre es überhaupt nicht möglich. Und. Und je weiter wir zurückgehen, je näher kommen wir Gott. Und es stellt sich folgende Frage, die Paulus stellt, hier im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 7. Er sagt, was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Wo ist das Problem? Was ist so schwer daran, sich einfach mal beschenken zu lassen? Das ist doch toll, wenn man mal Dinge kriegt und nutzen kann, wofür man nicht selber schwitzen musste. Oder ist das schlechter? Das ist doch gut. Und auch, dass die Gnade da ist, dass Jesus uns beschenken wollte, möchte, einfach nur durch die Nachfolge, das ist doch gut. Wo ist also das Problem? Warum haben Erwachsene so ein gewaltiges Problem, sich beschenken zu lassen und Kinder nicht? Die Antwort ist recht leicht gegeben. Das ist unser Stolz. Wir sind selber groß. Ich kann es selber. Ich brauche dich nicht. Das ist das Problem. Aber das funktioniert nicht, wenn es darum geht, ins ewige Leben zu kommen. Hier in dieser Welt schaffen wir viele Dinge selbst. Aber auch da bauen wir meistens so fremde Fundamente auf. Frag dich mal ehrlich, wie das bei dir ist. Vielleicht bekommst du dann ein tieferes Verständnis von dem, was Paulus hier sagt, was wir gerade gesehen haben. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Jesus kam von sich aus. Du hast ihn nicht darum gebeten. Niemand. Wir hätten gar nichts dazu tun können. Im Gegenteil, wir tun ständig Dinge, die dem wir eigentlich widersprechen. Ja? Wir kommen nicht klar mit Gottes Geboten, mit seiner Heiligkeit. Wie wollen wir jemals auf die Ebene überhaupt nur dieser Engel kommen? Die können sich ja selbst Gott auch noch nicht nahen. Es ist nur Gnade und Geschenk. Hier Vers 9. Ihr habt sie nicht durch ein Tun verdient. Niemand soll sich was rühmen oder einbilden können. Warum ist das so schwer? Warum hindert dich dein Stolz? Vielleicht ist es an der Zeit, diesen Stolz mal hinter sich zu lassen. Ich bin selber groß. Gott möchte uns als Kinder. Vor ihm werden wir nie mehr sein, aber das reicht, es gibt nichts Besseres. Der Stolz ist gefährlich. Das haben wir hier in Jakobus 4, Vers 6. Dort heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Hochmut trennt von Gott. Leute, die so durch die Welt gehen, bei uns im Schwäbischen sagt man, dem regnet es in die Nase, sind meistens auch nicht angenehm für die Mitmenschen. Außerdem führt das zu einer Haltung, dass man Dinge zum Zentrum macht und zum Sinn des Lebens, die man verlieren wird. Paulus fragt in 1. Timotheus 6, Vers 7, was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Was haben wir mitgebracht in diese Welt? Nichts, absolut nichts. Dann fragt er, was können wir aus der Welt mitnehmen? Nix. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir werden alles verlieren. Wir werden die größten Verlierer sein. Und im wahrsten Sinne des Wortes für ewig verloren sein. Wenn der Mittelpunkt nicht der ist, der den Tod überwunden hat und uns in die Ewigkeit bei Gott bringen kann. Und der verhindert, dass wir an diesem anderen ewigen Ort landen. Jesus ist der Weg. Sich an andere Dinge zu hängen, ist unlogisch. Das müssen wir aber richtig verstehen, ne? Hier geht es jetzt nicht darum, dass wir in Armut leben und alles weggeben, um dann dadurch uns die Ewigkeit zu verdienen. Das geht auch nicht. Das haben wir hier in 1. Korinther 13, Vers 13. Dort sagt Paulus, wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, das ist wieder dieser Stolz, ne? Aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Es geht darum, sich einfach aus Liebe Gott und Jesus anzuvertrauen, weil er mich liebt. Ihn ins Zentrum zu nehmen. Und dann stimmen die Prioritäten. Da muss ich nicht in der Höhle oder in Armut im Kloster leben. Ich kann alles, was ich um mich herum habe, nutzen, aber in Freiheit, weil es mich nicht bestimmt, weil es mich nicht einengt. Die Dinge können einen einengen, ne? Man hat das nagelneue Auto, man ist immer beschäftigt, oh, wo parkt man, wo stellt man es hin, dass ja kein Kratzer hat. Oder das neue Handy, oh, Vorsicht aufs Display, ja kein Kratzer. Nein, manchmal ist es gut, wenn es einen Kratzer hat, dann ist das Ding entgötzt. So hat es mal ein anderer Prediger gesagt. Was uns bestimmt, ist letztlich unser Gott. Aber Gott möchte unser Gott sein, unser Vater. Durch Jesus, durch ihn gibt es das ewige Leben. Man könnte also sagen, Menschenskinder, Menschenskinder, Warum ist das so schwer? Wenn du erwachsen bist, ist gut, aber erwachsen sein hilft nicht immer. Guck dir mal deine Kinder an oder die Kinder der Nachbarschaft. Achte mal auf sie. Da kann man viel von ihnen lernen. Gottes Segen dazu. Amen.